1. Korinther 15 ist ja das Auferstehungskapitel. Und ich lese uns zunächst einmal einen einzigen Vers und dann wollen wir im Verlauf der Predigt noch andere Schriftstellen mit dazu nehmen, mit dazu lesen. 1. Korinther 15, Vers 20, und ich lese uns einmal aus der Albrecht-Übersetzung. Hier ist die Luther-Übersetzung. Albrecht-Übersetzung ist hier bei mir auf den Notizen. Steht geschrieben: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling der Entschlafenen. Es wird so nüchtern berichtet, ja, wird so nüchtern berichtet in dem Worte Gottes, so ist es. Und wir wollen heute darüber nachdenken, was es nun bedeutet, ja, welchen Zweck diese Auferstehung hat. Der Reformator Martin Luther hat seinerzeit gesagt, wer den stillen Freitag und den Auferstehungssonntag nicht hat, der hat keinen guten Tag im Jahr. Das ist ein gutes Wort und das ist wahr. Wer den stillen Freitag und den Ostersonntag oder den Auferstehungssonntag nicht hat, der hat keinen guten Tag im Jahr. Ihr Lieben, ohne die Auferstehung Jesu hat die Menschheit, hat der Mensch keine wirkliche tragende Hoffnung über den Tod hinaus. Und dann können wir tatsächlich essen, trinken, was immer, denn morgen sind wir tot. Nun, wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann sehen wir, dass ungefähr 300 Verse im Neuen Testament von der Auferstehung des Herrn Jesus sprechen. Das heißt, es ist ein wichtiges Thema, eine wichtige Realität. Es ist, ja, man kann sagen, das Herz des Evangeliums. Ohne die Auferstehung, und das sagt uns das 15. Kapitel im 1. Korintherbrief, ja, ist alles umsonst. So, alle Verse können wir uns heute nicht anschauen, die über die Auferstehung sprechen, aber einige wollen wir. Und dann wollen wir uns auch noch einmal vergewissern, was eigentlich der Zweck der Auferstehung des Herrn Jesus ist. Und als erstes möchte ich uns auf einen sehr interessanten Aspekt der Auferstehung hinweisen, der uns vielleicht nicht so offensichtlich ist, manchen vielleicht schon. Erstens ist die Auferstehung ein Zeichen für die Ungläubigen. Habt ihr das gewusst? Die Auferstehung ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Und ich lese uns einmal aus Matthäus 12, Vers 38. Jesus selbst sagt: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Für wen ist das Zeichen? Für das ehebrecherische Geschlecht, also für die Ungläubigen. Und das Interessante ist, dass nur einige Zeit später, wir können das nachlesen in Matthäus 16, Jesus das noch einmal sagt. Er sagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht sucht ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Und wenn wir das die Evangelien anschauen, dann sehen wir, dass Jesus, also mindestens dreimal, also dreimal wird es festgehalten für uns, an drei verschiedenen Zeitpunkten diesen Begriff gebraucht hat, Zeichen des Jona. Und wir verstehen, oh, und immer im Zusammenhang dieser ungläubigen Menschen. Er sagt, für euch wird die Auferstehung, und das erklärt er ja später im Text, erklärt das noch einmal, dass die Auferstehung eben dieses Zeichen des Jona ist. So, für wen ist den Worten Jesu nach das Zeichen des Jona oder die Auferstehung? Für die Ungläubigen. Für die ungläubigen Juden seiner Zeit, aber auch für die ungläubigen Menschen heute. Ich will uns einmal zwei Hinweise geben im Zusammenhang dieses Begriffes Zeichen des Jona. Wie gesagt, das Erste, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass Jesus selbst dreimal mindestens dreimal diesen Begriff gebraucht. Und nicht einmal fragen die Juden zurück, was meinst du? Was ist das Zeichen des Jona? Was sagt uns das? Das sagt uns, die waren damit vertraut. Ja, die wussten genau, was dieses Zeichen ist. Aber Jesus setzt das im Zusammenhang mit seiner Auferstehung. Das haben sie noch nicht verstanden. Zweitens, ihr Lieben, mindestens einmal im Jahr wurde das Buch des Propheten Jona vollständig in der Synagoge oder in den Synagogen gelesen. Und zwar an dem großen Versöhnungstag, Yom Kippur. Ist das nicht interessant? Großer Versöhnungstag. Und sie lesen das Buch des Jona, der wie lange im Bauch des Fisches gewesen ist? 3 Tage und 3 Nächte. Und das ist genau der Hinweis. Lass uns als nächstes überlegen, was eigentlich ein Zeichen ist. Wir alle kennen das Stoppschild, Stoppzeichen, Straßenzeichen. Und wenn wir das Stoppzeichen sehen, was bedeutet das? Manche sagen, oh, das bedeutet gar nichts. Oh, warte einmal, bis ein Polizist dich sieht. Ja, und dann wirst du sehen, ob das was bedeutet oder nicht. So ein Stoppzeichen bedeutet, dass man also vor diesem Stoppzeichen oder vor der Linie, die dort ist, stehen bleiben muss. So alle 4 Räder dürfen sich nicht bewegen, also man muss stillstehen. Und genauso ist es mit der Auferstehung Jesu, ihr Lieben. Diese ist ein Zeichen oder ein Signal für die Ungläubigen. Und wir fragen uns, ein Zeichen auf was? Was signalisiert die Auferstehung für den Ungläubigen? Und das ist ja interessant, wenn wir überlegen, wann sind die Kirchen am meisten gefüllt, also richtig gefüllt? Das ist Weihnachten und Ostern. Und viele, die nicht glauben, die kommen dann auch Ostern in die Kirche und hoffentlich hören sie das. Hören sie von der Auferstehung Jesu Christi. So, was ist für diese Menschen dann dieses Zeichen? Ihr Lieben, wie gesagt, die Juden waren mit der Geschichte Jonas sehr vertraut gewesen. Und nach der Auferstehung Jesu hätten sie 2 und 2 zusammenrechnen müssen. Sie hätten wissen müssen, genauso wie Jona seinerzeit 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches gewesen war, nun ist dieser Jesus nach 3 Tagen und 3 Nächten plötzlich verschwunden. Ja? Und dann hätten sie schon aufmerksam sein müssen und verstehen müssen, dass hier etwas Außerordentliches geschieht und verstehen müssen, dass Jesus eigentlich der Messias ist. Ja? Aber sie haben, wie gesagt, keine Buße getan und deshalb ist das Zeichen des Jona für diese Generation und auch für unsere Generation, die zur Kirche kommt, die über die Auferstehung hört, aber keine Buße tut, es ist ein Zeichen auf das Gericht Gottes für sie. Es ist ein Zeichen des Gerichtes. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum eigentlich die Menschen immer wieder versuchen, die Auferstehung zu leugnen? Ja, immer wieder versuchen, die Auferstehung zu widerlegen. Man hat ja allerhand Ausgrabungen in Jerusalem, um Jerusalem herum. Und das war vor einigen Jahren gewesen, da war das in den Nachrichten. Oh, wir haben den Sarg des Jesus gefunden. Ja, und das ging durch die ganze Welt. Jetzt haben wir tatsächlich die Überbleibsel des Leibes Jesu gefunden. Und Pustekuchen. Ja, die haben das aufgemacht und Staub darin gefunden, nichts Richtiges gefunden. Ihr Lieben, Jesus lag nicht im Sarg, das verstehen wir. Ja? Sein Grab, wir können uns das richtig vorstellen, war die Gruft, die für einen reichen Mann ausgemeißelt worden ist. Und wo er war in keinem Sarg. So, und trotzdem versuchen die Menschen immer und immer wieder, in irgendeiner Weise das Ganze als Fake News darzustellen. Und sie können es nicht und sie werden es nie können. Und vor allem dann auch dieser Hinweis, oh, wahrscheinlich haben die Jünger den Leib gestohlen. Ich meine, das ist eine clevere Angelegenheit, ja, clevere Geschichte. Aber wenn wir uns überlegen, was es für die römischen Soldaten bedeutet hätte, dass jemand den Leichnam gestohlen hätte, ja, die hätten gekämpft. Die hätten nicht einfach die Jünger, die keine Soldaten waren, kommen lassen und den Leib stehlen können. Das ginge nicht. So, was machen also die religiösen Führer des Volkes Israel? Die sagen, oh, das ist Fake News, das ist Missinformation, das ist Konspirationsgeschichte. Die Jünger haben den Leib gestohlen. Und das sehen wir heute auch mit unserer Regierung. Sobald was in ihr Narrativ nicht passt, ja, dann wird das als Fake News oder Konspiration abgeklatscht. Ich sollte das vielleicht nicht, aber ich möchte das hinzufügen, weil das sehr interessant war, was ich letzte Woche gehört habe. Ihr kennt ja den deutschen Wirtschaftsminister, vielleicht kennt ihr den vielleicht auch nicht, aber er ist der Robert Habeck, nicht sehr fähiger Mensch. Und er sagte letzte Woche Folgendes. Er sagte, die Regierung macht keinen Fehler. Öffentlich, die Regierung macht keinen Fehler. So, die Regierung ist immer richtig. Okay, ja, dann sehen wir, dass die Regierung sich selbst auf die Stelle Gottes stellt. Ja, und nun den Untergebenen sagt, Leute, was immer wir ausdenken, Windräder oder was immer, das ist korrekt. Ihr habt nichts dagegen zu sagen. Wie gesagt, diese Konspirationstheorie, diese Fake News ist nichts Neues. Ja, sobald es den Autoritäten etwas nicht passt, ja, dann ist das eine Fake News. Aber wir wissen, es ist keine Fake News. Christus ist auferstanden und dieses Zeichen des Jona, seine Auferstehung, ist ein ganz klares Zeichen. Für uns als Gläubige ist es ein Zeichen dafür, dass wir auferstehen werden und mit Jesus zusammen sein werden. Aber für die Ungläubigen, und das ist, worauf Jesus hier Betonung legt, für die Ungläubigen ist es ein Zeichen zum Gericht. Zum Gericht. Und nun sitzen Ostern heute, auch in Deutschland. Bei uns war das genauso in der Gemeinde. Die Gemeinde war noch nie so voll gewesen wie Ostern oder Weihnachten. Die Leute hören das, schieben es von sich weg, tun keine Buße, gehen nach Hause. Aber ihr Lieben, diese Angst im Menschen, dass das doch ein Gericht geben könnte, die bleibt. So, die Auferstehung Jesu für den Menschen des Unglaubens ist ein Zeichen auf das wartende Gericht. Weil Jesus auferstanden ist, werden alle auferstehen, nicht nur die Gläubigen. Auch die Ungläubigen werden auferstehen. Die Ungläubigen werden zu der ewigen Seligkeit auferstehen, die Ungläubigen zum ewigen Gericht oder Verdammnis. So ist es genau wie mit diesem Stoppschild. Ob man das wahrhaben will oder nicht, ob man weiß, was es bedeutet oder nicht. Das Gesetz ist klar, alle vier Räder müssen stehen. Ihr Lieben, bleib ich immer am Stoppschild stehen? Nein, mache ich nicht. Manchmal denke ich, das ist Unsinn. Ja, so ein Stoppschild dazu haben, aber ich bin noch nie erwischt worden. Die Sache ist mit Gott die folgende, wir werden immer erwischt. Ja, wenn wir auf das Wort Gottes nicht reagieren, wenn wir auf dieses Zeichen des Jona nicht reagieren, Gott erwischt uns. So, das Gesetz ist klar, das Auto muss stehen, nicht rollen. Und wie gesagt, manche missachten das, ich missachte das auch, aber ich gucke dann, ob ein Polizist irgendwo in der Nähe ist und ich kenne genau die Ecken, wo der Polizist nicht sein kann. Die haben keine Zeit, da zu sitzen und zu warten, bis ich komme. Aber wenn einer da ist und er mich sieht und er es ernst meint, der wird mich zur Seite ziehen und sagen, komm, Bursche, ja, du musst hier zahlen, Strafe zahlen, weil du das Stoppschild überfahren hast. Aber das ist das Kleinste. Stellt euch vor, ihr missachtet das Stoppschild und ihr fährt langsam auf die Straße hin und übersieht einen kommenden LKW, der angerast kommt. Ja, dann habt ihr wirklich ein Problem. Ja. So, und ebenso ist das mit dem Zeichen des Jona. Es mahnt den Ungläubigen, still zu werden und genau zu überlegen, was das wohl bedeuten könnte, dass Jesus von Nazareth auferstanden ist. Und dass auch wir, weil Jesus auferstanden ist, auferstehen werden. Zur Auferstehung Jesu ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Zweitens, die Auferstehung ist die Antwort auf den Zweifel der Gläubigen. Die Auferstehung ist die Antwort auf den Zweifel der Gläubigen. Habt ihr schon irgendwann mal gezweifelt und gedacht, naja, wer weiß? Vielleicht ist das, was ich von Kindheit an kenne, doch nicht alles so, wie mir das erzählt worden ist. Ja? Und das ist, was uns die Schulen und die Universitäten hier beibringen. Die sagen uns, ja, ja, glaubt ihr mal, das ist alles eine Legende, ein Märchen. Aber, schaut einmal, und das wird uns in Lukas 24 erklärt, uns wird erzählt von zwei jungen Menschen, die unterwegs sind nach Emmaus. Ja, nach der Kreuzigung und nach all dem, was geschehen ist. Sie sind unterwegs und sie sind ziemlich deprimiert, niedergeschlagen, wie wir oft das manchmal auch sind. Ja, und dann begegnet ihnen jemanden, den sie zunächst einmal nicht identifizieren können. Uns wird gesagt, dass es Jesus war und wir freuen uns, aber die wussten es nicht. So deprimiert gehen sie weiter mit Jesus und Jesus erklärt ihnen dann manches. Und zuerst aber fragt er sie, naja, warum seid ihr denn so entmutigt, ihr jungen Burschen? Oder kann sein, dass einer davon nicht ein Bursche war, sondern ein Mädel, aber wie auch immer. So, warum seid ihr entmutigt? Und diese beiden sagen, naja, wir haben gehofft. Wir aber hofften. Schaut doch mal, wie es bei euch steht. Lukas 24, 28, 43. Die sagen, wir aber hofften, dass er, und die sprechen von Jesus, der sei, der Israel erlösen sollte. Das Wort, was in den meisten Übersetzungen als hoffen übersetzt wird, ist eigentlich das Wort erwarten. Wir haben erwartet, dass Jesus der ist, der Israel erlösen sollte. Hoffnung ist etwas anderes wie Erwartung. Hoffnung ist, wenn man sich wünscht, dass etwas passiert. Erwartung ist, wenn man damit rechnet, dass etwas passiert. So, diese beiden, die haben damit gerechnet, dass Jesus genau das tut, nämlich Israel. Und ihnen ging es wahrscheinlich um das Politische, politisch erlösen wird. Es war mehr als eine Hoffnung gewesen. Es war eine Erwartung gewesen. Warum war es eine Erwartung gewesen? Na ja, klar, sie haben gesehen, was Jesus in der Lage war zu tun. Er hat Leute geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er ist über Wasser gelaufen. Jesus konnte das Essen vermehren. Könnt ihr das? Ich kann das nicht. Aber Jesus konnte. Und nun wurde aber Jesus ans Kreuz genagelt. Ja? Das war eine niederschmetternde Sache für sie gewesen. So ihre gewisse Erwartung wurde zunichte. Und nun erscheint aber Jesus diesen beiden und dann, als er das Brot bricht, werden ihnen die Augen immer größer. Ja? Und er offenbart sich ihnen praktisch durch das Brotbrechen als der Auferstandene. Und als sie das sehen, als sie das erleben, ich wäre gerne dabei gewesen, ja, wird ihnen plötzlich heiß und kalt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die beiden erschüttert worden sind, wiederbelebt worden sind und sie wussten doch, also doch, er ist auferstanden. Jesus, der Erlöser Israels, lebt. Und nicht nur das. Jesus als der Erlöser der ganzen Welt erlebt. Und das war dann auch die Motivation gewesen für sie, die nötige Energie wieder zu finden, am Abend, ja nicht in dieser Herberge zu bleiben, sondern sich auf den Weg zu machen nach Jerusalem, um den anderen davon zu erzählen. Und was waren ihre ersten Worte, als sie dann die versammelte Jüngerschar getroffen haben? Sie sagten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. So, keine Fake News, keine Konspiration, keine Missinformation. Das ist Realität, das ist ihre Gewissheit gewesen und es ist auch unsere Gewissheit heute. Jesus lebt. Der sehr berühmte und bedeutende britische Wissenschaftler Michael Faraday, er lebte 1791 bis 1867. Er hat unter anderem den Elektromotor erfunden, wie auch viele andere Dinge. Und er lag eines Tages todkrank im Bett. Und es war schon bald eine Gewissheit gewesen, dass diese Krankheit zum Tode führen wird. Und dann an einem Tag versammelten sich seine Kollegen um ihn. Und einer der Wissenschaftler fragte Michael Faraday Folgendes. Er fragte, Herr Faraday, was sind Ihre Vermutungen angesichts der Zukunft? Was sind Ihre Vermutungen angesichts der Zukunft? Und Faraday sagte Folgendes. Er sagte, Vermutungen habe ich keine. Das, was ich aber habe, sind Sicherheiten. Und er nahm die Bibel und schlug 2. Timotheus 1, Vers 12 auf und er las, denn ich weiß, denn ich weiß, an wen ich glaube. Ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir beigelegt ist, bis an jenen Tag. Ja? So, warum können wir das auch sagen? Ich weiß oder ich bin gewiss. Nun, weil wir ganz genau wissen, Jesus Christus ist auferstanden. Und diesem Jesus Christus sind wir auch seinerzeit wie die Jünger, die unterwegs waren, nach Emmaus begegnet, als wir unser Leben ihm anvertraut haben in Buße und Wiedergeburt erlebt haben. So, die Auferstehung ist erstens ein Zeichen für die Ungläubigen, zweitens die Antwort auf den Zweifel der Gläubigen und drittens ist die Auferstehung die Garantie dafür, dass Jesu Lehre wahr ist. Ich lese uns aus 1. Korinther 15, Verse 1 und dann die folgenden. Der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, schreibt, denn ich habe euch zuerst überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften. So, durch seine Auferstehung beweist Jesus, dass alles, was das Alte Testament, denn das sind die Schriften, auf die der Apostel Paulus Bezug nimmt, dass die Schriften, also das Alte Testament und was er selbst lehrt, die absolute Wahrheit ist. So, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das können wir sogar im Alten Testament nachlesen. Dort wird das schon angekündigt, nach den Schriften, also nach dem Alten Testament. Christus wurde begraben nach den Schriften. Wir können das im Alten Testament finden. Und Christus wurde auferweckt. Das heißt, auch das Alte Testament spricht von der Auferweckung des Messias. Nun, wenn wir Aussagen hören, oder wenn wir bestimmte Aussagen machen, da kommen Menschen und sagen, ja, das kann schon so sein, aber man kann das auch anders sehen. Man kann das auch anders sehen. Ihr habt bestimmt das auch schon mal erlebt, dass euch die Menschen das gesagt haben. Ihr Lieben, auf Menschen trifft das zu. Man kann das manchmal anders sehen, was die Menschen uns sagen. Aber das trifft nicht auf Jesus zu. Man kann nicht das anders sehen, was Jesus gesagt und gelehrt hat. Alles, worauf Jesus Bezug genommen hat in seiner Lehre, ob es um den Himmel ging oder die Hölle, ob es um die Realität der Sünde ging, ob es darum ging, was eine Ehe wirklich ist und wie viel Geschlechter es gibt, ob es darum geht, dass man unbedingt erlöst werden muss, Notwendigkeit der Erlösung und so weiter und so weiter. Alles, was Jesus je gesagt hat, ist die absolute Wahrheit. Und es spielt keine Rolle, ob ein Professor aufsteht und sagt, man kann das aber auch sehen, weil man die Gefühle der anderen nicht verletzen darf oder meine Gefühle verletzt werden. Was Jesus sagt, das ist Wahrheit. Ihr Lieben, eben auch das, was Jesus seinerzeit gesagt hat in Johannes 10, Vers 30, als er Folgendes sagte, ich und der Vater sind was? Sind eins. So, heute die Menschen, die das lesen, die denken, naja, das ist ein schönes Wort, aber was bedeutet das? Die Juden, als die Jesus zugehört haben, die haben ganz genau verstanden, was Jesus meint. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben nach Steinen gesucht. Die wollten Jesus steinigen, als sie das gehört haben. Dass er sagt, ich und der Vater sind eins, die haben ganz genau verstanden, Jesus setzt sich selbst Gott gleich. Sie haben das verstanden. So, was bedeutet das nun für uns als Menschen, dass Jesu Lehre auch über sich selbst durch die Auferstehung bestätigt wird? Es bedeutet schlicht und einfach, dass der Mensch sehr gut daran tut, einmal hinzuhören, was Jesus sagt, sehr gut daran tut, sein Leben nach der Wahrheit der Worte Jesu oder eigentlich der ganzen Heiligen Schrift zu richten und nicht immer nach Ausreden zu suchen für sein Ungehorsam. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und er kann das alles sein, weil er der auferstandene Herr ist, weil er Gott ist. So, die Auferstehung ist erstens ein Zeichen für die Ungläubigen, zweitens ist die Auferstehung die Garantie dafür, dass Jesus, zweitens ist es die Antwort auf den Zweifel der Gläubigen, so, drittens ist die Auferstehung die Garantie dafür, dass Jesu Lehre wahr ist und viertens ist die Auferstehung das Herz des Evangeliums und das ist für uns sehr, sehr einfach nachzuvollziehen. Aber ich lese uns aus Römer 4, Verse 24 und 25. Römer 4, Verse 24 und 25. Uns soll es angerechnet werden. Okay, uns, wer ist uns? Das sind die Gläubigen. Soll es, was ist es? Und es geht hier um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Uns soll es, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, angerechnet werden, wenn wir unseren Glauben gründen auf den, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat. In den Tod ist er gegeben worden, um unserer Fehltritte willen, Sünde willen, und auferweckt, um unserer Rechtfertigung willen. So, beides ist notwendig für unser Heil. Einmal, um die Sünden wegzuwischen, um die Auferstehung ist notwendig, um der Rechtfertigung willen. Das heißt, Gott hat das Opfer seines Sohnes angenommen. Ja, und dann ist dieser, jetzt fehlt mir das Wort, dieser you swap, you exchange, man wechselt aus die Sünde für die Gerechtigkeit Gottes. Der Mensch denkt, was ist das, dass man seine Sünde praktisch loswerden kann und nun aber mit der Gerechtigkeit, die für Gott gilt, überkleidet wird. Wie ist das möglich? Es ist möglich, aufgrund dessen, was auf Golgatha geschehen ist und nicht nur das, aufgrund dessen, dass Jesus auferstanden ist. So, ohne die Auferstehung gäbe es keine Rechtfertigung, gibt es keine Rechtfertigung. Und ohne Rechtfertigung, sagt die Schrift, gibt es auch kein Heil, keine ewige Seligkeit für den Menschen. Ihr Lieben, Selbstgerechtigkeit, etwas, worauf so viele Menschen heute stolz sind. Oh, ich stehle nicht. Oh, ich habe keinen umgebracht. Oh, ich halte die Gesetze, ja. Und ich versuche wirklich ein guter Mensch zu sein und ich gebe Geld dafür und dafür. Nicht, dass es schlecht ist, das ist gut. Aber diese Selbstgerechtigkeit ist zwar gut vor den Menschen, hört sich gut an, wir schätzen solche Menschen, aber vor Gott funktioniert nicht, ja. Die Heilige Schrift sagt, die Selbstgerechtigkeit ist wie so ein verdrecktes Kleid, das man anhat. Vor Gott wird man mit dieser Gerechtigkeit nicht bestehen können. Weil wir als sündige Menschen vor dem heiligen Gott und gerechten Gott nicht bestehen können mit unserer Selbstgerechtigkeit, benötigen wir die für uns erwirkte Rechtfertigung durch Jesus Christus. Und diese ist ohne die Auferstehung nicht möglich. Ja, Jesus Christus ist tatsächlich das Opferlamm, ja, das auf Golgatha dann geschlachtet wurde für unsere Sünden. Ja, er ist unser Stellvertreter, der für uns gestorben ist. Aber die Auferstehung beweist, dass Gott dieses Opfer seines Sohnes angenommen hat. Und dann ist das auch möglich, dass wenn wir in Buße zu Jesus kommen, wenn wir uns vor Jesus knien und ihm sagen, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann mit meiner eigenen Gerechtigkeit nicht weiterkommen. Ich beuge mich vor dir, Jesus Christus, reinige du mich durch dein Blut. Dann wird dieser Austausch, Dankeschön, Austausch geschehen. Ja, meine Sünde wird weggenommen und ich werde überkleidet mit der Gerechtigkeit Gottes. Ihr Lieben, das ist gewaltig, das ist... Habe ich das verdient? Nie und nimmer, ich weiß das. Aber es ist möglich. Warum? Wir haben Golgatha, wir haben die Auferstehung. Ja? Ich denke, in Epheser, der 6. Vers in Epheser 1 erklärt uns das sehr, sehr gut. Es steht geschrieben, Gott hat uns begnadigt in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja? Gott hat uns begnadigt, steht es in vielen Übersetzungen. Andere Übersetzungen sagen, er hat uns angenehm gemacht in dem geliebten Jesus Christus. Und ihr Lieben, das ist es. Ja? Einmal die Vergebung der Sünde, aber auch dann das Überkleidetwerden mit der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wunderbar, wunderbare Nachricht ist das, die wir als gläubige Menschen schon oft gehört haben und die unser Leben unbedingt treffen muss und jedes Mal uns regenerieren muss und uns motivieren muss, auch anderen Menschen, die diese Hoffnung nicht kennen, von Jesus zu erzählen. So, die Auferstehung ist erstens ein Zeichen für die Ungläubigen, zweitens ist die Antwort auf den Zweifel der Gläubigen. Drittens ist die Auferstehung die Garantie dafür, dass Jesu Lehre wahr ist. Viertens ist die Auferstehung das Herz des Evangeliums. Wenn es die Auferstehung nicht gäbe, ja, ist alles andere Pustekuchen. Braucht man das nicht. Ja, gibt dann, denn ist alles, was gepredigt wird, nicht wahr. Ist nicht richtig. Dann sind wir die elendsten aller Menschen, sagt das Wort. Dann sind wir die elendsten aller Menschen. Warum? Weil wir unsere Hoffnung auf etwas gesetzt haben, was eigentlich Ballone ist, nichts bedeutet. Ja. Aber weil es die Auferstehung gegeben hat, ist es keine Fake News, es ist Realität. Fünftens, und hiermit mit dem fünften Punkt höre ich denn jetzt auf. Gleich, Auferstehung dient als Motivation zur Evangelisation oder zum Evangelisieren. Ja. Und ihr Lieben, wir haben ja den Missionsbefehl in Matthäus 28, dieser Missionsbefehl gilt nicht nur den Jüngern Jesu, nicht nur den Nachfolgern Jesu, die Jesus gesehen haben, die Jesus erlebt haben. Uns gilt das genauso. Geht hin in alle Welt, ja, und predigt das Evangelium. Ja, wenn wir das persönlich erlebt haben, dass unsere Sünden uns vergeben worden sind, wenn wir das erlebt worden haben, dass wir angenehm gemacht worden sind in dem Geliebten, in Jesus Christus. Das muss uns motivieren. Das muss uns motivieren, weiter das zu sagen, was wir selbst erlebt haben. Und das sehen wir bei den Jüngern, zum Beispiel bei Petrus und Johannes. Diese beiden waren nicht zu stoppen. Die Autorität hat ihnen gesagt, nein, wir wollen nicht, dass ihr predigt. Ja, wir müssen Gott mehr gehorchen. Und nächsten Tag waren sie wieder im Tempel, haben weiter gepredigt. Ja, dann wurden sie geschlagen. Die waren froh darüber, dass sie um Jesu willen geschlagen worden sind. Dann sind die weitergegangen, haben weiter gepredigt. Und so auch wir. Ja, wir werden noch nicht geschlagen, wir werden noch nicht verfolgt. Aber wenn wir dem Auferstandenen begegnet sind, das muss uns motivieren. Dann sind wir Gesandte für Jesus. Und ihr Lieben, der Herr erwartet von uns ja nichts Unmögliches, sage ich mal. Ja, dass wir plötzlich predigen können wie wer auch immer, Billy Graham. Ja, er erwartet von uns nicht, dass wir so schön singen können wie, ach, was weiß ich, ja, wie Anatol. Ja, erwartet Jesus von uns nicht, sondern so, wie Gott uns begabt hat. So, wie Gott uns begabt hat, mit den Gaben. Ja, die sollen wir einsetzen und vor allem Menschen ansprechen, dann, die Jesus noch nicht kennen, die diese lebendige Hoffnung nicht haben. Könnt ihr, nein, ich kann mir nicht vorstellen, aber ich kann das ein bisschen nachvollziehen oder erkennen. Ich gehe manchmal in die Krankenhäuser und ich sehe diese Menschen, die leidend sind, die keine Hoffnung haben. Ja, diese leeren Blicke. Und für manche ist klar, die Krankheit ist für sie das Ende des Geländes. Ja, Geländeende, da geht es nicht weiter. Und die haben keine Hoffnung darüber hinaus. Könnt ihr euch vorstellen, so zu leben? Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es ist furchtbar. Furchtbar. Und hier sind wir, Menschen, die ganz genau wissen, es gibt eine lebendige Hoffnung. Jesus Christus ist auferstanden. Sehr interessant. Bei der letzten Beerdigung, das war am Donnerstag, wir haben das gemeinsam mit Pastor Andy gemacht und am Grab, dann erzählte Andy eine Geschichte von seinem Vater, der letztes Jahr gestorben ist. Und er sagt, als er mit seiner Mama das besprochen hat, was auf dem Grabstein stehen sollte, haben sie gesagt, oh, das ist ein schöner Vers, das können wir drauf machen. Und er hat sich das aufgeschrieben, sagt, okay, wir machen das. Und dann gingen sie schlafen, am nächsten Morgen sagte seine Mama, no, wir machen das nicht, ich habe darüber nachgedacht. Und dann wurde mir bewusst, wir sollten eigentlich nur Folgendes auf den Grabstein drauf tun. I am alive, ich lebe. Ich lebe. Und das genau, was sie gemacht haben. Auf dem Grabstein, ja, ich weiß nicht, welche Bibelstelle sie da geschrieben haben, aber dieses Ich lebe. Wie können wir das sagen? Andy ist nachher rumgegangen, hat gesagt, das stand auf keinem Grabstein, nur auf dem Grabstein seines Vaters. Ich lebe. Das ist eine Gewissheit, in der wir leben dürfen als Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Ich werde leben. Ja, selbst wenn mein Leib hier vergeht, ich werde leben. Und eines Tages in meiner Auferstehung werde ich einen ähnlichen Leib bekommen wie den des Jesus Christus, den Auferstehungsleib. Ja. Und darum geht es mir. Darum geht es mir gerade in all den Predigten, die wir hören, in all den Bibelstunden, die wir machen, in den Gottesdiensten, die wir veranstalten. Ihr Lieben, Gott bewahre uns. Gott bewahre mich vor einer leblosen Religiosität, dass ich Dinge tue, weil von mir erwartet wird, dass ich das tue. Naja, wir bezahlen ihn ja. Oder es gehört sich so. Ja? Gott bewahre mich, Gott bewahre uns vor diesem leeren Traditionalismus. Warum machen wir diese Dinge, die wir tun? Warum kleiden wir uns, wie wir uns kleiden? Warum singen wir die Lieder, die wir singen? Nicht, dass es schlecht ist, aber warum tun wir es? Ihr Lieben, Traditionalismus, Religiosität, das ist, wo sich die Pharisäer wiedergefunden haben. Und die schärfsten Worte Jesu waren an diese Menschen gerichtet. An die Pharisäer, an die Schriftgelehrten, die eigentlich an der Quelle des Wassers, der Quelle des Lebens gesessen haben. Ja? Sie haben das Wort Gottes gehabt und sie haben es nicht angenommen. Sie haben nicht Buße getan, als Jesus Christus gekommen ist und dann gepredigt hat, tut Buße, denn das Himmelreich ist hier. So, sie haben Jesus nicht erkannt. Und wie gesagt, Jesus hat die strengsten Worte für diesen Menschen gehabt und das will ich nicht. Auf gar keinen Fall. So, unser Herr Jesus Christus ist auferstanden. Unser Herr Jesus Christus lebt. Erleben wir ihn als den lebendigen Herrn in unserem Leben? Oder ist es mehr so eine schöne Philosophie, Lebenseinstellung? Es ist schön, ist gut, besser als alles andere. Hast nicht genug. Ich habe von einem Josef Harutinian gelesen. Er war ein Doktor auf einem Seminar, McCormick-Seminar in den Vereinigten Staaten. Gebürtig war dieser Doktor von Armenien. Und an einem Tag sagte ein sehr guter Freund zu diesem Doktor Josef, er sagte, hör mal, dein Name ist zu schwer für uns als Amerikaner. Warum änderst du ihn nicht, sagen wir mal, Harwood oder Harwell oder ähnliches? Und Doktor, ich muss genau hingucken, Harutinian, er sagte Folgendes. Er sagte, was bedeuten diese Namen, Harwell und Harwood? Der Freund sagte, gar nichts. Aber sie sind für uns als Amerikaner einfach zu behalten. Man kann sich einfach an diese Namen erinnern. Und dann sagte dieser Doktor Harutinian Folgendes. Er sagte, in Armenien, als mein Großvater getauft wurde, hat man ihm einen neuen Namen gegeben, Harutinian, was in Armenisch Auferstehung bedeutet. Und er sagt, ich bin Josef Harutinian und ich werde immer ein Sohn der Auferstehung sein. Das seid ihr. Wenn ihr euer Leben Jesus Christus anvertraut habt, dann seid ihr immer Söhne und Töchter der Auferstehung. Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir das. Ich schließe unsere Betrachtung mit demselben herrlichen Siegesruf, mit dem wir diese angefangen haben. Das Wort sagt uns, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling der Entschlafenen. Welch eine wunderbare, herrliche Realität. Und meine Frage an uns ist heute diese. Leben wir in diesem Auferstehungsglauben? Leben wir in diesen Auferstehungsgewissheiten? Leben wir in dieser Auferstehungshoffnung? Ihr Lieben, Gott gebe uns seine Gnade dazu. Amen.